meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Heute geht es um ein sehr tiefgründiges Thema. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, aber ich finde, gerade jetzt zu Ende des Jahres kann man solche Themen schon auch mal angehen und auch sich mal Gedanken darüber machen. Und zwar geht es darum, warum sind wir hier? Das ist ja wirklich eine sehr tiefe Frage. Das ist jetzt nicht, warum sind wir hier bei Oma heute oder warum sind wir hier in Bad Pyrmont oder hier in Deutschland, sondern es geht wirklich, warum sind wir Menschen hier als Einzelne, als Gesellschaft, warum, was ist der Zweck eigentlich, warum wir hier sind?
Hier auf dieser Welt,
hier auf dieser Welt, in diesem Leben, genau, was ist so der Sinn des Lebens eigentlich, könnte man fast schon sagen. Und ich habe vor einigen Monaten, ich glaube im Sommer, habe ich das Hörbuch von Alicia Keys mir angehört. Ich glaube, das heißt, ich muss noch mal
irgendwie
kurz...
Being myself, irgendwie sowas.
Ja, sowas in der Art, genau.
Das ist quasi, sind ihre Memoiren, ne?
Genau, wir verlinken euch das Hörbuch mal unten in den Shownotes, auf der Webseite kann man das ja sehen. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch gerne wirklich mit dieser Künstlerin beschäftigt, euch gerne ihre Musik anhört und aber auch so ihre Geschichte kennenlernen möchtet und auch, so wie sie ihre Kunst lebt, alles, was so dahinter steht. Und sie hatte mal eine Zeit lang, gerade so gegen Ende des Buches dann auch, unterschiedliche Leute gefragt, warum bist du hier, warum sind wir hier?
Also so interviewmäßig?
Nicht interviewmäßig, sondern wirklich einfach Freunde befragt, Familie befragt, einfach so.
Also nicht extra für das Buch, sondern sie hat sie einfach so gefragt und dann hat sie die Antworten quasi gesammelt.
Gesammelt oder sich mit Leuten unterhalten und dann hat sie berichtet, dass sie nach einer längeren, weiß ich nicht, das war irgendwie so ein Restaurantbesuch, recht simpel, und dann wurde das ein sehr tiefgründiges Gespräch plötzlich und dann haben die das einmal kurz diskutiert und sind eigentlich alle zu dem Entschluss oder zu dem Schluss gekommen, dass wir hier sind füreinander, dass wir hier füreinander da sein sollten, darum sind wir hier, füreinander. Und dem, als ich das gehört habe, muss ich sagen, kann ich auch nur zustimmen. Denn wenn man so überlegt, klar kann man natürlich sich fragen, hat man vielleicht, weiß nicht, manche glauben an Schicksal, manche glauben an, es gibt einen bestimmten Verlauf, den ein Mensch nun mal so erleben wird. Manche Sachen sind vielleicht so vorgegeben oder so. Andere glauben da überhaupt nicht dran. Und egal, in welche Richtung man so nachdenkt, wenn man alleine da ist, wenn man hier alleine auf der Erde wäre, was wir eigentlich sind, wie einsam wäre das? Was hätten wir von dieser Welt eigentlich, wenn wir so einsam und alleine hier wären? Was würde das Leben ausmachen, wenn wir nicht unsere Mitmenschen da hätten, Familie und Freunde? Weil gerade wir Menschen sind ja soziale Lebewesen. Wir brauchen ja das Miteinander, um richtig aufblühen zu können. Wir brauchen... Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch so an Babys denke, das ist ja auch momentan unsere Welt, wenn ich so an Babys denke, dann gibt es ja diese eine Studie, die, das ist ja dieses komische Experiment gewesen, was sie da vor ein paar Jahrzehnten gemacht haben, mit Babys Liebesentzug machen und sowas.
Ja, das war ganz schlimm, weil da sind tatsächlich Babys gestorben. Genau. Ja, also die wurden ernährt, die wurden gewickelt, die durften schlafen und so, aber die haben halt keine Liebe und keine Aufmerksamkeit bekommen. Und da sind tatsächlich Kinder gestorben, wegen Liebesentzug im Grunde genommen.
Ja. Genau, also das, was das Leben eben im Grunde ausmacht, ist, dass wir einander brauchen, ist, dass wir wirklich das soziale Miteinander brauchen, die Kommunikation brauchen so ein bisschen auch den Spiegel brauchen. Denn es ist ja bei Kindern und bei Babys ist es ja auf jeden Fall so, dass sie lernen, indem sie uns Eltern spiegeln erst einmal. Sie machen erst mal nach, was wir machen, bewegen den Mund so komisch, die bewegen die Hände so komisch und so weiter. Und auch später im Erwachsenenalter, wenn man so ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, ist das ja auch immer wieder so ein Spiel, so ein Geben und Nehmen und eigentlich sehr, sehr häufig ein Spiegel. Denn so wie wir den anderen wahrnehmen, ist es ja auch häufig so, was wir eigentlich im Inneren fühlen. Denn beispielsweise hat man vielleicht irgendwie ein Gespräch und der andere hat vielleicht irgendwie komisch reagiert oder so und man fängt dann an, bestimmte Annahmen zu treffen oder denkt sich, ach, der war ja gemein oder irgendwas hat er sich doch dabei gedacht und so weiter und so fort. viele dieser Interpretationen, die kommen aus uns heraus, weil wir bestimmte Gefühle in uns haben, weil wir bestimmte Gedanken denken, eine Meinung haben, was denn der andere wohl gemeint haben könnte oder was denn da eigentlich sein könnte. Häufig ist es einfach nur ein Spiegel unserer selbst.
Ja, das stimmt, klar. Da fällt mir auch noch ein, dass jetzt, wo du das noch gesagt hast mit dem Liebesentzug, dieser Studie, die damals gemacht wurde, diesem Experiment ja eher, dass das menschliche Gehirn tatsächlich die einzigartige Eigenschaft aller Lebewesen hier auf diesem Planeten hat, dass das, was wir lernen und tun und zu was wir in der Lage sind, nicht durch Gene bestimmt ist, sondern unser Gehirn ist ja sperrangelweit offen und dass die Umgebung macht das quasi. Also die Umgebung, die beeinflusst dich, und gerade die ersten 7 Jahre ist ja so, dass bei einem Kind, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter hier drüber gesprochen, in den ersten 7 Jahren funktioniert das Gehirn eines Babys, also es gibt ja verschiedene Hirnwellen. Da gibt es ja Alpha, Beta, Gamma und dann Theta. Theta sind ganz langsame Hirnwellen. Das ist das ist im Grunde genommen wie ein Rekorder. Ein Kind nimmt alles auf. Das ist zum Beispiel, hatte ich mal gelesen, wenn ein Pferdefohlen zur Welt kommt, dann fällt es quasi raus und kann innerhalb von einer Minute auf eigenen Beinen stehen und fängt sofort an, von alleine zur Mutter zu gehen und die Zitze zu suchen und zu saugen und seine Milch. Und am nächsten Tag rennt es schon mit der Mutter zusammen über die Weide. Und bei einem menschlichen Baby ist das ja überhaupt nicht der Fall, weil eben diese ganzen, bei einem Fohlen gibt es im Gehirn, hat man nachgewiesen, gibt es diese Auslöser, diese Rezeptoren, wo das genetisch programmiert ist, dass das quasi sofort das Bedürfnis hat zu stehen, sofort das Bedürfnis hat, nach Essen zu suchen an der richtigen Stelle, sie zu finden, zu saugen, zu gehen, zu laufen, zu springen, irgendwie selber sich Heu zu suchen und so weiter. Das ist alles schon genetisch vorprogrammiert und die Auslösereize sind im Hirn schon drinne. Das ist bei Menschen nicht der Fall, das fehlt komplett. Das heißt, das wird alles über deine Umwelt gesteuert. Und da gab es ja auch so Experimente und Studien, wenn man Kinder irgendwie mit irgendwie, keine Ahnung, in eingeborenen Stämmen hat man sich das angeguckt, die zum Beispiel gar keine richtige Sprache haben oder so. Das ist nicht Voraussetzung, dass man als Mensch eine Sprache lernt. Also du kannst theoretisch auch so wie die Geschichte von dem Dschungelbuch und Mowgli, ne, wenn der irgendwo unter Tieren aufwächst, tatsächlich von Wölfen erzogen wird oder so, dann nimmst du das Verhalten deiner Umwelt an. Du nimmst das Verhalten, wenn du unter Affen aufgezogen wurdest, nimmst du das Verhalten von Affen an. Wenn du unter Löwen aufgezogen wurdest, nimmst du das Verhalten von Löwen an. Und das ist halt so einfach, wir werden komplett von der Umwelt programmiert in den ersten 7 Jahren. Das ist einfach nur ein fetter Rekorder, der nimmt alles auf, was über die Umwelt kommt. Und das ist das, was du zum Beispiel sagst, die spiegeln uns ja, die kleinen Kinder halt. Ne? Dass wir im Grunde genommen dadurch halt alles lernen und deswegen auch, um sie jetzt den Kreis zu schließen, auch sehr abhängig sind von unserer Umwelt, von unserem sozialen Umfeld, dass wir Menschen im Grunde genommen ohne andere Mitmenschen gar nicht überlebensfähig sind. Wir können nur überleben in einer Gemeinschaft. Und da fällt mir auch noch eine andere Studie ein, da hatten wir mal auf Netflix, glaube ich, auch so eine Dokumentation gesehen. Es gibt ja auf der Erde diese sogenannten Blue Zones. Das sind die Zonen mit besonders vielen Hundertjährigen. Und Sardinien zum Beispiel, wo wir ja letztes oder vorletztes Jahr Urlaub gemacht haben, letztes Jahr, 2019, ist auch eine Blue Zone. Und das hat man halt untersucht. Und unter anderem natürlich diese mediterrane Lebensweise, diese Ernährung, viel Bewegung und so, das spielt auch eine Rolle. Aber auch ein ganz, ganz großer entscheidender Faktor war, dass die ein sehr starkes soziales Umfeld haben, wo sie drinne involviert sind, wo sie in einer Gemeinschaft tief verankert sind, wo man sich nicht nur mit seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch im großen Sinne im ganzen Dorf, das sind meistens so kleine Dörfer, und dann hast du irgendwie in diesem Dorf leben irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 500 Leute und von den 500 hast du irgendwie so 20 Hundertjährige oder sowas, was ja außergewöhnlich ist, prozentual auch unglaublich hoch. Und das liegt einfach daran, dass dieses ganze Dorf, das ist quasi ein Stamm. Die sehen sich immer noch als ein Stamm und die sorgen füreinander, die sind füreinander da. Und das macht einen besonders glücklich und das macht einen, die leben durchaus in relativ ärmlichen Verhältnissen nach modernen westlichen Standards. Ne? Also die teilweise
sie
jetzt...
Sie leben simpel.
Genau, sie leben sehr simpel. Teilweise, wenn man da sich jetzt rein, also jetzt in diese Dörfer reinguckt, die leben noch wie in den 50er Jahren oder in den 40er Jahren. Die haben noch gar nicht so diese Infrastruktur, die haben auch noch gar nicht so viele, der ein oder andere hat vielleicht ein Auto oder ein Moped oder irgendwas, aber halt die sind mehr oder weniger Selbstversorger, die sind halt sehr simpel, aber die haben ein sehr, sehr glückliches Leben. Die sind sehr zufrieden, die haben eine hohe Zufriedenheit und vor allem auch, die leben halt deswegen lange, weil die halt diesen Sinn im Leben haben, für andere da zu sein, von anderen gebraucht zu werden und darin sehen sie ihren Sinn. Und das sorgt auch dafür, dass sie im Grunde genommen so lange leben.
Ja, ja, wenn man so überlegt, du hast ja gerade angefangen mit, wenn ein Fohlen geboren wird, dass das schon laufen kann und so weiter. Oh, einmal ganz kurz ausmachen. Wenn das geboren wird, dann kann das schon laufen, kann schon trinken und so weiter. Und bei Menschenbabys ist es ja so, dass sie sehr, sehr, sehr dringend ihre Eltern brauchen, sonst können sie nicht überleben. Genau. Also die können die simpelsten Sachen, klar, trinken können sie schon. Sie können auch den Weg zur Brust finden. Da haben sie bestimmte Reflexe und so weiter, das läuft. Eigentlich könnten sie auch zur Brust krabbeln schon als Säugling, frisch geboren. Aber trotzdem brauchen sie ganz dringend die Eltern, um zu überleben überhaupt. Ne? Und früher überhaupt, vor Hunderten von Jahren, vor Tausenden von Jahren, war das ja so, dass man die Gruppe brauchte, um vor dem Säbelzahntiger zu überleben. Man brauchte die Gruppe einfach, um als Gemeinschaft sich Schutz zu bieten und einfach gemeinsam stark zu sein.
Genau. Ne? Ich hatte auch irgendwo mal gelesen, auch wieder eine Studie, dass das Gehirn optimalerweise dafür ausgelegt ist, Kontakt zu 150 Leuten zu haben. Weil das war nämlich so die Stammesgröße, die man so vor circa 10.000 Jahren, also so vor 10.000 Jahren ging ja der Ackerbau los und davor, sagen wir vor 20.000 Jahren, war ja alles ja noch Jäger und Sammler. Das heißt, man hatte so einen Stamm gehabt, mit dem man zusammen, das war dieses nomadische Leben, man ist quasi dahin gezogen, wo die Jagdgründe waren, ja, wo die ganzen Büffel waren und die Mammuts oder was auch immer es damals gab, man gejagt hatte. Den ist man hinterhergezogen, weil das war ja quasi Nahrungsquelle Nummer eins, halt Tiere jagen und der Rest waren halt Beeren, Nüsse und so weiter. Und die anscheinend, so wenn man dieser Studie glauben mag, die ich da gelesen habe, war so die durchschnittliche Stammesgröße, das waren so maximal 150 Leute. Das heißt, es könnten noch weniger gewesen sein, vielleicht gab es mal einen Stamm, der hatte nur 30 oder 40, aber das war so, darauf hat sich das Gehirn dann über diese mehreren tausend Jahre, und wir haben ja im Grunde genommen heute immer noch das Gehirn, was der Mensch von vor zig 10.000 Jahren hat, das entwickelt sich nicht so schnell, ist darauf ausgelegt, halt Kontakt zu 150 Leuten zu haben. Und wenn man jetzt mal anguckt in so die Lebensart und Weise, wie wir sie haben, also man hat natürlich seinen Familienkreis, man hat seine engen Freunde, man hat so vielleicht ein paar bessere Bekannte, das sind so vielleicht, ich weiß nicht, so grob über den Daumen 50 Leute oder sowas, also abhängig davon, in welcher Lebenssituation man lebt. Aber man hat dann, jetzt kommen über Social Media, man hat halt zig hundert Facebook-Freunde, sogenannte Freunde, man hat irgendwie zig hundert Instagram, Follower, Freunde, was auch immer. Und das ist halt so irreführend, dass man dann gerade bei Facebook dann von Freunden redet, weil das dann teilweise Größen annimmt. Also ich kenne Leute, die auf ihrem Privat-Facebook-Account, das hat jetzt nichts mit einem Business zu tun oder sowas, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, die auf ihrem Privat-Facebook-Account über 1.000 Freunde in Anführungsstrichen haben. Also wo ich mir teilweise denke, so woher kennst du diese ganzen Leute und hast du sie jemals persönlich getroffen, privat halt, ne? Und bei ganz vielen ist das einfach nicht der Fall. So, man hat sie vielleicht irgendwo geschrieben, online irgendwo getroffen, keine Ahnung, oder man hat sich irgendwo mal getroffen, hat den Namen mitbekommen, dann auf Facebook gestalkt quasi, Freundschaftseinladung, ja, läuft. Und dann denke ich mir so, das passt auch nicht zu diesen 150 Leuten maximal. Du kannst einfach nicht Kontakt halten zu so vielen Leuten. Das ist evolutionstechnisch laut dieser Studie einfach nicht möglich.
Ja, es ist ja auch, 150 Leute ist ja auch schon viel, ne?
Ja, wenn man erst mal aber so zähl mal zusammen, also du kennst locker mehr als 150 Leute. Also auch privat, persönlich.
Ja klar, wenn ich allein schon überlege, aber ich musste sofort daran denken, wie wir unsere Hochzeitseinladungen vor ein paar Jahren rausgeschickt haben.
Genau, gutes Beispiel.
Wie viele da hatten wir dann da? Also wir hatten dann 135, glaube ich, oder?
Ja, so um den Dreh. Ich glaube, es sind tatsächlich, nee, wir hatten mehr, ein bisschen mehr rausgeschickt, aber ich glaube, so 120, 125 sind tatsächlich gekommen.
Ja, genau. Das ist ja so die Größenordnung, die man ja schon mal auf so einer Hochzeit hat.
Genau, richtig.
Und das sind ja nur die engsten Freunde, die Familie, die Verwandtschaft, die unbedingt eingeladen werden muss. Das sind ja nicht mal die Leute, die so weit entfernt sind, die man trotzdem kennt, ne?
Oder genau, die man vielleicht nicht regelmäßig sieht, aber mit denen man durchaus, ich sag mal, alle paar Jahre oder auch vielleicht, wo man kleiner war als Kind, also ich erinnere mich nur an etliche Tanten und Onkels oder auch so Cousins, Cousinen von meinen Eltern, wo meine Eltern größeren Kontakt zu haben und dann auch in der Kindheit, wo man dann öfter irgendwie sich besucht hat mit den Kindern, mit deren Kindern, also Cousins zweiten Grades wären das ja dann, mit denen halt gespielt hat viel, das sind ja durchaus dann schon nähere Leute oder so, mit denen man durchaus Kontakt hat. Und da, wie gesagt, kommt man schon auf über 150. Aber das ist dann so, das ist im Grunde genommen das, was dein Stamm damals halt war. Mhm. Ne? So, man muss nicht unbedingt eine verwandtschaftliche Beziehung miteinander halt haben. Mhm. Ne? Aber so stelle ich mir das vor, dass damals so, es war eine Familie und jetzt vielleicht mit einer anderen Familie, mit denen man sich gut verstanden hat, haben sich mehrere Familien zusammengetan. Dann hast du vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15 Familien oder sowas gehabt, 20 Familien. Ich weiß nicht, wie viele Kinder man im Schnitt damals hatte. Und das war dann so ein Stamm, der ist dann zusammen durch die Savanne gezogen.
Ja. Okay, also der erste Punkt, den man jetzt fast schon so festhalten könnte, und das unterschreibe ich auch, ist, dass wir hier sind füreinander, weil wir einfach soziale Lebewesen sind, weil wir uns einfach brauchen, weil wir uns unterstützen, weil wir einander Glück schenken, weil wir einander so viel geben, was ein Mensch einfach auch braucht, um nicht nur zu funktionieren, sondern um auch einfach glücklich zu sein, lange leben zu können.
Mhm. Genau.
Was ist denn deine Meinung dazu?
Das ist jetzt aber eine fiese Frage. Nein, Quatsch. ja, also ich unterstreiche das auch. Ich sehe das auch als einen sehr großen sinnstiftenden Zweck im Leben, dass man eben für andere Leute da ist, dass man eben nicht in einem luftleeren Raum lebt, dass man dieses Leben zusammen mit anderen Menschen einfach schön gestaltet. Es geht nicht darum, da würde ich jetzt, also tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, ich habe jetzt vor kurzem von Gerald Hüther das Buch Würde gelesen, was ein sehr gutes Buch ist. Ich würde da gerne nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen, weil da meiner Meinung nach 2 bis 3 Thesen drin sind, die sehr, sehr interessant sind. Was ich aber hier nochmal kurz sagen wollte, ist, er sagt halt auch, es geht nicht darum im Leben, sein Leben so zu gestalten, dass man immer auf seinen eigenen Vorteil aus ist, was ja durchaus in dieser kapitalistischen Konsumgesellschaft jetzt der Fall ist. Wenn man sich so viele Manager anguckt, wenn man sich Wirecard anguckt, der Skandal, der da abging, wenn man sich andere, einfach aus der Wirtschaft Beispiele anguckt, Bankenkrise 2007, 2008, 2009, das ist alles schon von Leuten, ich will jetzt irgendwie nicht einzelne Berufszweige oder einzelne Leute an den Pranger stellen, aber dass die leben halt in so einer Filterblase, die leben in ihrer eigenen Blase, in so einer genannten Echokammer, wo es nur darum geht, auf seinen eigenen Vorteil aus zu sein, andere Leute auszunutzen. Und der Gerald Hüther nennt das, man macht andere Leute zum Objekt seiner Ziele. Man nutzt andere Leute quasi aus. Man setzt sie dafür ein, Dinge zu tun, damit sie für einen Dinge machen oder für das eigene Unternehmen Dinge machen. Mhm. Und das ist halt falsch, weil man sollte Leute, jeder Mensch ist quasi ein Subjekt, kein Objekt. Du hast halt eine, er hat es halt irgendwie Subjektivität oder sowas, Subjektheit genannt. Du bist ein Mensch deiner selbst willen und nicht als Objekt der Ziele eines anderen. Das bedeutet, du darfst niemals andere Menschen als Objekte benutzen, und er verbindet das mit der Würde. Er sagt, wenn ein Mensch seine eigene Würde nicht erkannt hat, dann wird er auch andere Menschen quasi missbrauchen für seine Zwecke. Und das ist etwas, wo ich voll mitgehen kann, wo ich sage, wir leben nicht auf dieser Welt, um nur auf unseren Vorteil aus zu sein oder überhaupt auf unseren Vorteil aus zu sein und irgendwie nur zu gucken, dass man selbst vorwärts kommt auf Kosten anderer Menschen. Nach dem Motto, wenn es anderen gut geht, bedeutet es, dass es mir irgendwie schlechter geht. Und ich muss zusehen, dass ich besser vorwärts komme als andere. Ich muss mir einen Vorteil verschaffen. Wenn es anderen Leuten gut geht, dann würde das automatisch bedeuten, dass es mir nicht mehr so gut gehen kann, weil wir nur begrenzte Ressourcen haben. Das ist das, was wir mit diesem Scarcity, also sprich Knappheitsdenken und Überschwangdenken, also so nach dem Motto, der Kuchen hat nur eine begrenzte Größe und wenn jemand ein größeres Stück davon bekommt, wird meins automatisch kleiner. Das ist dieses Knappheitsdenken. Oder man sagt, es gibt alles im Überfluss. Ich kann den Kuchen größer machen. Das heißt, wenn jemand anderes ein größeres Stück bekommt, dann muss meins nicht kleiner werden, weil ich dazu beitragen kann, den Kuchen größer zu machen. Und das passt für mich sehr gut rein mit diesem, was ist der Sinn des Lebens, könnte man sagen. Der Sinn ist es, auch für andere Menschen da zu sein, sich gegenseitig zu helfen und zusammen so gut wie möglich durch dieses Leben zu kommen. Mhm. Da stimme ich zu. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort. Da
stimme ich zu.
Genau, das finde ich sehr gut. Aber ich habe halt eben noch diese andere Theorie, die ich natürlich nicht selber entwickelt habe, aber die eben aus dieser spirituellen Ecke kommt, aus diesem Yoga, aus dem Zen-Buddhismus, wo ich mir immer wieder sage, da ist was dran und ich will nicht sagen, dass ich es erfahren habe, aber ich spüre, dass die Wahrheit da drin steckt. Und zwar, dass wir in Wirklichkeit sind wir ein spirituelles Wesen, was in diesem Körper auf dieser Welt eine menschliche Erfahrung macht. Mhm. Und wenn das wahr wäre, das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel irgendwann, wenn wir unsere 70, 80, 90 Jahre auf diesem Planeten hier getan haben und irgendwann das allerletzte Mal die Augen schließen und nicht mehr öffnen, dass wir vielleicht irgendwo dieses spirituelle Wesen aufwacht, so wie in Total Recall von Arnold Schwarzenegger, und alle gucken einen an und sagen, und wie war's? Wen hast du gespielt? Hat's Spaß gemacht? Weil welche Abenteuer hast du erlebt? Und wenn man das so betrachtet, dass dieses Leben hier einfach nur etwas ist, was ein spirituelles Wesen als menschliche Erfahrung macht, dann ist der Sinn des Lebens natürlich, so viele Erfahrungen zu machen wie möglich. Mhm. Also eine Erfahrung zu machen, wie es ist, natürlich als Kind sowieso, weil man wird geboren und hat halt hoffentlich Eltern und wächst nicht als Waise auf. Die Erfahrung eines Geschwisterchens, die Erfahrung eines Freundes, die Erfahrung eines Ehepartners, einer Ehefrau, die Erfahrung eines Elternteils. Also, dass man so viele Erfahrungen im Leben wie möglich macht. Und ich hatte das, glaube ich, ja auch schon mal gesagt. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer im Sinne von Bungee-Jumping und Fallschirmspringen und irgendwie dieses ganze möglichst viel Adrenalin und Hedonismus, sondern wirklich einfach, was heißt es, ein Mensch zu sein? Was heißt es, diese menschliche Erfahrung zu machen? Und da passt dieses für andere Mitmenschen Dasein, mhm, und eben einfach zusehen, dass man ein gutes Leben mit diesen Menschen hat und nicht sie benutzt als Trittsteine zum eigenen Erfolg oder so, mhm, passt das voll dazu in dieses, das spirituelle Wesen, welches eine menschliche Erfahrung machen möchte, möchte so viele menschliche Erfahrungen machen, wie es nur geht. Mhm. Das ist so für mich eher dieser übergeordnetere, mhm, Sinn des Lebens, wenn man so mag.
Naja, wenn man so überlegt, was eine menschliche Erfahrung ist, da kommt man wieder zu diesem, wie soll ich das sagen? Also das Leben besteht ja nicht nur aus den schönen Momenten und nur aus Freude, sondern, mhm, das Leben besteht nun mal auch aus ein bisschen Schmerz, ein bisschen Struggle, Anstrengung gehört auch zum Leben dazu. Und auch Hindernisse überwinden, mhm, und lieben in allen möglichen Facetten. Genau. Ne? Ein Kind lieben, seine Eltern zu lieben, Freunde zu lieben, mhm, Streitgespräche zu führen und zu gucken, wer bin ich eigentlich? Weil alles das, was wir ja tun, das habe ich ja vorhin auch gesagt, ist eine gewisse Art von Spiegel. Wenn wir jemanden lieben, dann ist es auch eine Form von, man erkennt sich selber besser. Und in einem Streit erkennt man sich selbst auch wiederum manchmal besser. Was gehört noch zum Leben dazu? Reflektieren, wachsen, besser werden in irgendetwas. Also all diese Dinge. Mhm. Das sind für mich meiner Meinung nach alles so menschliche Erfahrungen, genau, die das Leben ausmachen.
Auf jeden Fall, das hat ja schon Buddha gesagt, das ist im Grunde genommen sein erster Lehrsatz. Also Gautama, der erste Buddha, hat gesagt, das Leben ist Leid oder Leben ist Leiden. Das Problem ist halt nur, dass viele Leute, die sich nicht tief genug mit Buddhismus beschäftigen, das völlig falsch verstehen und sich denken, das ist sowas Negatives wie, das Leben besteht nur aus Schmerz und Leid. Nein, nein. Das Problem ist, dass Leid gehört dazu und viele Menschen versuchen, diesem Leid zu entfliehen und eben nur diese schönen Seiten zu haben, aber ohne Tiefen keine Höhen. Mhm. Wenn die Tiefen nicht tief sind, sind die Höhen nicht hoch. Das Leben ist nun mal so eine Achterbahn, das geht immer hoch, runter, hoch, runter. Und du kannst, also alles in diesem Leben, was wir wahrnehmen, ist immer relativ. Und wie können wir sagen, etwas ist gut oder etwas ist schön, wenn wir nicht gleichzeitig wissen, wogegen wir es halten, das ist schlecht und das ist hässlich? Ja. Das funktioniert nicht. Du kannst nur sagen, er oder sie ist schön, weil er oder sie hässlich ist, jetzt mal so. Oder das oder jenes.
Wenn du das so sagst, dann, genau, brauchst du den Vergleich.
Du brauchst den Vergleich. Du kannst nicht sagen, das ist schön, ohne auch gleichzeitig das Spiegelbild davon zu haben oder die Kehrseite der Medaille. Du kannst nicht sagen, das, mhm, ist gut, wenn du nicht sagen kannst, das ist schlecht. Mhm. Und das ist leider, das ist dieses Rad, dieses Samsara, was die Buddhisten halt sagen, dieses ewige Rad des Lebens und Sterbens, wovon wir nicht runterkommen, wenn wir nicht aufhören, diese Vergleiche zu machen, gut und schlecht. Solange wir das machen, wird es immer Leid geben. Mhm. Solange wir immer sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist schön, das ist hässlich, wird es immer Leid geben. Immer. Das ist halt so. Das gehört halt dazu.
Bis man dann dazu kommt, zu sagen, einfach nur, das ist.
Genau, Punkt. Das ist. Das ist es das, ist. Was ich ja auch schon mal hier gesagt habe mit dem, das ist ja dieses im Buddhismus, dieses Suchness oder Thatness oder dieses einfach Sein heißt das dann auf Deutsch, dieses Tatata heißt das im Indischen, mhm. Sein, einfach nur das Sein. Mhm. Nicht irgendwie gut oder schlecht oder irgendwie früher war das und morgen wird das sein, sondern einfach nur jetzt sein, einfach nur leben.
Genau.
Das ist halt sehr, sehr schwierig zu begreifen, weil was ist Sein? Was definiert dein Sein? So wie du gesagt hast, was ist eine menschliche Erfahrung? So, was bedeutet es, Mensch zu sein? Mhm. Das muss, glaube ich, jeder Mensch für sich selbst, also ich glaube, das lohnt sich schon, mal darüber nachzudenken, das zu reflektieren, was es für einen selbst bedeutet, eine menschliche Erfahrung zu machen und Mensch zu sein. Und ich bin auch der Meinung, dass, wenn man das erstmal für sich entdeckt hat und wenn man das für sich geklärt hat, dann brauchst du auch keine Gesetze, dann brauchst du auch keine Moral, niemanden, der dir sagt, das ist richtig und das ist falsch, weil du wirst schon selber wissen, ob es richtig war, einen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln, ob es richtig ist, vielleicht einem Menschen eine gewisse Sache zu verweigern, ihn hungern zu lassen oder ihn zu schlagen oder ihm was zu klauen oder keine Ahnung. So, du hast dann deinen inneren Kompass, das sagt der Gerald Hüther auch, das ist die Würde. Wenn du deine eigene Würde entdeckt hast, dann hast du deinen inneren Kompass. Und ich schlussfolgere daraus, dass du dann im Grunde genommen keine Moral mehr brauchst, keine Gesetze mehr brauchst, weil du selber aus deinem inneren Kompass, der dir den Nordstern anzeigt, wirst du selber wissen, was richtig und was falsch ist in diesem Sinne. Mhm.
Okay, hast du noch was?
Ich glaube, das war's. Ja. Also mir wird jetzt spontan nichts mehr einfallen.
Das war so galopp, 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 galopp und fertig. Weil ich habe dazu jetzt auch nicht mehr sehr viel zu sagen. Ich bin einfach nur neugierig, was ihr, unsere Zuhörer, zu diesem Thema zu sagen habt. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was es heißt, wieso sind wir hier eigentlich? Mhm. Und wenn ihr das schon habt oder vielleicht tut ihr das ja noch, dann könnt ihr uns ja ganz gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar auf unserer Webseite dalassen, www.drachenreiten-podcast.de oder die E-Mail an info@drachenreiten-podcast.de. Mhm. Und dann lesen wir das. Ich bin schon super gespannt und vielleicht können wir ja auch ein paar Ausschnitte oder so in der nächsten Podcast-Folge teilen.
Genau. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.